Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Amos und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Baumgart ist vor einem Jahr nach Hamburg gezogen, um seinen Traum als Musiker zu leben. Mit nur wenigen veröffentlichten Songs wie Loser oder Morgen früh gilt er bereits jetzt in der Musikwelt als der absolute Newcomer. Was er sich wünscht und wovon er träumt, verrät er in dieser Elbblick Podcast Folge. Baumgart, schön, dass du gekommen bist.
Hallo.
Deine Anreise war nicht so weit.
Nö, ich bin mit dem Fahrrad gefahren.
Und du bist Neu-Hamburger oder was heißt Neu-Hamburger? Aber du bist noch nicht so lange. Du kommst eigentlich aus dem Ruhrpott, richtig?
Ja, ich bin so vor einem Jahr jetzt hergezogen. Also im, wann bin ich denn hergekommen? Im August. Ich habe Popkurs letztes Jahr mitgemacht und habe dann in der Zwischenphase bemerkt, dass ich Hamburg mag und bin dann hierher gekommen.
Das ging mir ähnlich. Das ist allerdings schon 23 Jahre her. Ich war hier und dachte, ich muss hierher ziehen. Ich hatte aber irgendwie nicht mal Freunde hier. Hast du hier Menschen, die du kennst?
Ich habe mein Management hier und meinen Produzenten. Und ich habe aber dann dadurch auch andere Leute kennengelernt, also dass ich hergezogen bin. Ne? Ich bin auch eine sehr offene Person. Ich habe gestern in einem Interview gesagt, dass ich eine Partymaus bin. Also ich kann dann auch ganz gut so mal rausgehen und dann Leute kennenlernen.
Also gehst du auch manchmal alleine raus?
Ja, schon, ja.
Das finde ich toll. Weißt du, dass ich das ganz oft mache? Ich gehe ganz oft alleine raus, weil ich das Gefühl habe, dann lernt man auch Leute kennen.
Ja, also ich gehe gerne... es kommt drauf an. Ich mag einfach gerne auch so die, ja, wenn so viel passiert oder so irgendwo immer ein bisschen Trubel ist, so. Und so zu lange irgendwie zu Hause zu sein, das macht ja auch keinen Spaß. So.
Und bei dem Wetter sowieso nicht.
Ja, genau, ja, wir sind ja hier, wir haben ja Sommer. Das muss man ja auch genießen, so lange, weil der Winter ist ja auch immer länger und man weiß ja auch nicht, wie lange die Sonntage sind. Weil es ist ja dann auch immer am Regnen jetzt mittlerweile.
Ja, und ich denke auch immer, wenn es abends schön warm ist, auf jeden Fall rausgehen. Weil so warme Sommerabende, das gibt es jetzt ja auch nicht am Stück, ne?
Nee, und das ist richtig nice.
Ja, aber du kannst noch auf die Straße gehen, ohne erkannt zu werden? Oder sagen schon Leute, Mensch, den kenne ich, den Baumgart. Das ist doch Baumgart, ich hole mir ein Autogramm.
Nee, das ist noch nicht so. Also ich habe gestern lustigerweise... ich hatte letzte Woche Promo für meinen, also ein paar TikToks gemacht für meinen neuen Song Morgen früh und war dann in St. Pauli auf der Straße und dann wurde ich so angequatscht, was wir denn da machen und weil das ja dann noch komisch aussieht, wenn man dann irgendwie vor der Kamera so ein paar TikToks macht. Die uns da gesehen haben, die haben mich dann auch gestern auf der Schanze wiedererkannt und waren so, hey Baumgart, wie geht's dir und voll cooler Song und da hatte ich dann kurz so einen Moment, wo ich dachte, Bin ich jetzt bekannt oder nicht? Aber nein, in der Regel nicht, nee. In der Regel bin ich noch nicht so.
Ach, das kommt. Weißt du, ich habe dich nämlich eingeladen auch zu diesem Podcast, weil ich bin schon ziemlich lange nicht nur Magazinmacherin, ich war früher mal im Musikbereich tätig. Und ich habe natürlich deine Songs gehört und ich habe auch gemerkt, dass du genreübergreifend bist. Also da kommen so viele Einflüsse. Und ich sage dir, immer wenn ich mit Leuten spreche, sind sie meistens noch unbekannt. Ein Jahr später kann ich mit ihnen gar nicht mehr reden, weil sie dann durch die Decke gehen. Und ich habe das tatsächlich auch, und ich möchte es nochmal sagen, ich habe eine Künstlerin damals entdeckt, Lola Young.
Ah ja, crazy.
Und habe mit ihr so auf Instagram geschrieben, habe gesagt, ich finde ihre Musik gut. Sie hat geschrieben, ja danke, irgendwie habe ich ja noch nicht so viele Hörer, bla bla bla. Dann haben wir uns, dann war sie irgendwie beim MS Dogville, hat man sie reingebracht. Aber da war sie ein ganz kleiner Act, da standen dann 10 Leute vor der Bühne, weil keiner Lola Young kannte. Und ich dachte, Leute, ihr müsst doch Lola Young kennen. Und dann auf einmal war es wirklich so, sie hat da gespielt und es war dümpelte so vor sich hin. Und mittlerweile, ich glaube, sie war bei den Brit Awards.
Ja, das ist verrückt.
Oder ich weiß nicht, wo sie war, aber ich sage dir und ich kann dir noch eine Geschichte erzählen. Ich habe damals ein Festival gemacht mit meinem Ex-Mann und da hat uns eine Frau angeschrieben und hat gesagt, ich möchte gerne auf eurem Festival auftreten. Wir haben so Soul-Musik gemacht und die kam aus England. Und ich habe dann gesagt, naja, wollen wir sie nicht holen? Und mein Ex hat gesagt, wir haben aber jetzt keine 500 Euro für den Flug. Die wollte nur 500 Euro für den Flug haben.
Crazy.
Ist schon sehr lange her. Und rate, wer es war.
Lola Young.
Nee, Adele.
What?
Ja, weil die hat uns damals, das war wirklich früher, wir hatten wirklich so ein kleines Soul-Funk-Jazz-Festival und sie ist ja auch Soul-Fan. Und sie hatte davon gehört. Sie hatte davon gehört, weil wir Freunde in England hatten, dass es in Deutschland ein Festival gibt. Und sie hatte wirklich eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich würde gerne auftreten, aber ich hätte gerne 500 Euro für die Flüge, weil ich kann das gerade nicht bezahlen. Und dann denkst du dir so, ja. Und dann habe ich, sie hat dann Songs mitgeschickt und ich habe gesagt, die sind geil. Und mein Ex so, nee, können wir nicht machen, haben wir kein Budget mehr für. Oh, und jetzt kommst du und jetzt habe ich deine Songs gehört. Und ich sage dir heute und hier, wenn du mich in einem Jahr nicht mehr kennst, ist völlig okay. Aber du wirst, ich denke, durch die Decke gehen. Und bei Johannes Oerding habe ich genau die gleiche Geschichte. Ich habe ihn damals am Esstisch kennengelernt mit seiner Gitarre. Mhm. Und er hat gesagt, ich spiele euch mal was, ich möchte gerne irgendwie Musik machen. Dann hat er ein bisschen gespielt und ich denke so, ja, ist gut. Ist gut, ist wirklich gut.
Krass.
Tja, Johannes Oerding ist jetzt auch schon woanders, ne? Deswegen, ich glaube, dein Name.
Barclays, nee, und im Stadion hat er jetzt auch gespielt. Ja, verrückt. Ja.
Und jetzt sage ich dir, du kannst doch froh sein, dass man dich nicht erkennt.
Ehrlich so?
Ja, das glaube ich. Und was denkst du? Bist du dir auch so sicher? Weil ich meine, du hast dein Studium hingeworfen, du hast gesagt, du widmest dich dir jetzt der Musik und eigentlich finde ich, geht's bei dir schon ziemlich gut los, oder? Du hast erst 4 Songs, 5 Songs?
Es ist völlig, es ist mega absurd. Ich habe mir die Zeit genommen nach dem Abi. Ich habe da erstmal ein FSJ in der Förderschule gemacht.
Was ich übrigens richtig gut finde.
Ja, meine Schwester hat nämlich Down-Syndrom und ich wollte so ein bisschen, ich hatte so diese Zeit, nachdem ich aus Berlin zurückgekommen bin, weil ich war eine Zeit lang in Berlin, war ich so, okay, was mache ich jetzt? Und mir darüber Gedanken zu machen, habe ich gesagt, okay, vielleicht ist ein FSJ auch gut. Und bin dann an die Förderschule gegangen. Und die Kiddies haben mir dann mega viel Elan mitgegeben und die Zeit irgendwie zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie erstmal nur Musik machen und das probieren, weil ich das liebe, Musik zu machen. Ich habe ja schon von klein auf irgendwie gesungen.
Und konntest du auch schon Instrumente lernen? Hast du deinen Eltern gesagt, ich will Klavier lernen, ich will Gitarre lernen?
Ja,
ich will
das. Ich hatte mal einen klassischen Klavierunterricht und den habe ich dann nach anderthalb Jahren dann auch beendet, weil ich, wenn man irgendwie 6, 7 Jahre alt ist oder 8 Jahre, 7, 8 Jahre, dann war man so, nicht so davon begeistert, wenn man irgendwie à la Turca lernen muss oder so. Man wollte ja irgendwie so coole Musik machen.
Ja, man wollte jammen.
Ja, oder man wollte irgendwie so
irgendwas Eigenes.
Ja, oder so Popmusik machen oder so. Und ja. Nicht so klassisch.
Aber dann, du kannst trotzdem Klavier spielen, richtig?
Ja, ein bisschen. Also ich kann jetzt nicht richtig krasse Melodien spielen, aber ich kann mich damit begleiten. Genauso auch mit Gitarre. Ich habe, es gibt ja die Künstlerin Feline Sonny. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Auf jeden Fall, die war mit mir auf der Schule und die ist so 4 Jahre älter als ich. Und sie hat mir in der Zeit, habe ich irgendwann die Ehre bekommen, mit ihr ein Weihnachtskonzert zu spielen. Und sie hat mir dann in der Probe eine Akkugitarre mitgegeben. Und hätte ich diese Gitarre nicht bekommen, dann könnte ich jetzt keine Gitarre spielen, weil ich, prägendes Ereignis quasi irgendwie.
Aber glaubst du nicht auch, du hast ein besonderes Talent? Ich meine, deine Stimme ist besonders. Du kannst auf einmal Klavier dich selber begleiten. Ich meine, ich hatte auch Klavierunterricht, auch seit ich 6 bin. Mhm. Ich kann gar nichts, außer 2 Lieder. Ich kann auch nicht singen. Aber das ist ja schon ein Talent. Und du machst ja auch, du schreibst ja deine Texte, sind ja auch sehr schön. Mhm. Also wo kommt es her? Hast du so Eingebungen? Denkst du dir, das klingt gut? Ich meine, du hast dich jetzt voll und ganz der Musik auch gewidmet. Deswegen hattest du wahrscheinlich auch eine gewisse Ruhe, um das zu machen. Aber du hast gesagt, du machst es aus Erlebnissen. Auch aus negativen.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, alle Erlebnisse, alle Einflüsse. So. Ja, auf jeden Fall. Alles. Also alles, was mich irgendwie beeinflusst als Person. Also ich habe mir gesagt, nachdem ich dann das FSJ beendet habe, okay, nehme jetzt 2 Jahre und wenn ich in 2 Jahren dann keine Perspektive habe, dann suche ich mir nochmal vielleicht was nebenbei. Also Musik werde ich eh nicht aufhören, weil das schon von an klar war für mich, das ist mein Lebensding und ich brauche doch immer den Pol, Musik zu machen, weil ich es liebe. Ich liebe es zu singen, ich liebe das einfach. Ich weiß nicht warum. So, von klein auf habe ich es geliebt. Ich habe immer zu Queen im Badezimmer Luftgitarre gespielt und so. Und das war, ich habe Musik immer gefühlt. Und auch wenn ich kein Englisch konnte, als ich klein war, habe ich im Radio einfach mitgesungen irgendwie, einfach nur, weil ich es gefühlt habe. Und ich glaube, dass das so, ich nehme meine Erlebnisse und das, was mich in dem Moment wo ich dann Songs schreibe, auch oft emotionalisiert, das mache ich. Aber ganz viele Sachen kann ich auch erst schreiben, wenn die Zeit schon vergangen ist. So zum Beispiel Schlimmster Ort ist mit drin, habe ich auch geschrieben. Das war ja meine erste Single, die rausgekommen ist dieses Jahr. Erst 3 Jahre nachdem das alles war. Und da brauchte ich, glaube ich, auch so ein bisschen den Abstand zu dem Erlebten, um da nochmal drüber nachzudenken, um das irgendwie zu thematisieren. Und das fand ich dann auch krass. Das war auch ein Learning für mich.
Wenn man das dann nicht einfach so raussingen kann, weil es einen vielleicht noch berührt oder weil es einfach noch was mit einem macht?
Nee, vielleicht weil man auch das Gefühl oder diese Zeit ignoriert hat, weil für mich hat das in Berlin nicht das zu schaffen, also zu sagen, ich bleibe hier in Berlin und studiere Jura, was ja mega eine krasse Aufgabe ist eigentlich, und dann zu sagen, ich mache das nicht, weil mir geht's hier nicht gut und ich gehe weg, das fühlt sich ja für einen 18-Jährigen wie so ein Fehlschlag an. Man hat einen Umzug gemacht und so, und ich glaube, diesen Fehlschlag, den habe ich versucht zu unterdrücken und zu ignorieren, dass der keinen Platz in mir findet. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, weswegen ich dem Thema einfach keine Präsenz geschenkt habe, so. Und es hat mich dann auch nicht mehr belastet, weil dann kam eine andere Situation, die wieder in meinem Leben kam. Und ja, so ist das Leben halt. Ne?
Es ist ein Fluss und man fließt mit ihm mit und dann passieren Dinge. Aber hast du das nicht auch? Also ich kenne das leider nur von Elbblick. Manchmal ist es so, ich schreibe einen Text. Also es ist natürlich nur, ich berichte über wen oder ich mache ein Interview. Und dann kommt mein Elbblick-Magazin raus und ich denke, ich würde es jetzt doch lieber in die Tonne stecken, weil das ist mir jetzt irgendwie unangenehm, dass ich jetzt was geschrieben habe. Du hattest das ja, glaube ich, auch. Du hast ja schon ganz früh Texte geschrieben und du hast mal irgendwo in einem Interview gesagt, diese Texte, die du mit 14 geschrieben hast, die wirst du jetzt, das waren so kleine Texte, würdest du jetzt auch niemandem mehr zeigen. Schämt man sich dann? Oder ich meine, ich schäme mich manchmal schon für mein Magazin, aber dann denke ich, kann es nicht ändern. Und jetzt hast du auch sehr persönliche Texte. Denkst du dann manchmal, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu intim, was ich da gesagt habe?
Es kommt drauf an. Ich glaube nicht, dass ich Songs rausbringen würde, die ich jetzt, wo ich sagen, das ist mit so einem Team, weil viele Songs liegen ja auch eine längere Zeit rum, bevor ich sie rausbringe. Und dann habe ich sie ja auch schon ganz oft gehört. Und zum Beispiel, aber wenn ich mir jetzt natürlich Texte von, als ich 14 war, anschaue, ich meine, damals hat man, wenn man auch mal verliebt war in ein Mädchen oder so in der Schule, dann mal so ein Gedicht geschrieben irgendwie während dem Unterricht und hat dann diesen Zettel dann irgendwie versucht, nach hinten in die letzte Reihe durchzugeben. Und das war dann aber auch so, das will ich, glaube ich, heute dann auch nicht mehr machen.
Ja, aber vielleicht kriegst du jetzt Zettel zugesteckt.
Hatte ich auch schon, aber...
Ja, also, wenn ihr das nächste Konzert von Baumgart besucht, schreibt einen kleinen Zettel mit was Lieben drauf und steckt ihn zu. So, ja. War jetzt so ein Aufruf, was? Schmeißen alle Zettel am Ende.
Das weiß ich nicht, aber das war... Aber so welche Texte, so, das würde ich, glaube ich, jetzt heute auch sehr... Das würde ich denn da gemacht? Vielleicht finde ich es jetzt, weil es so auch lange her ist, auch wieder süß. Weil es ja auch irgendwie dann so eine kindliche Situation ist, die dann irgendwie vielleicht auch knuffig ist, so. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, man kann auch das immer erst so sagen, vielleicht verändert sich das auch wieder. Irgendwann denke ich mir vielleicht auch, was habe ich denn da geschrieben, auch für Sachen, die ich jetzt rausbringe? Keine Ahnung.
Ja, ich finde schon, dass dein Lied, was jetzt rausgekommen ist, morgen früh, klingt schon völlig anders als die anderen. Und das ist doch auch schon eine Entwicklung. Und du hast ja, wie gesagt, noch gar nicht so viel Musik herausgebracht und trotzdem ist es so unterschiedlich.
Ja.
Wie fühlt sich das dann an, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ja, stimmt, meine erste Single habe ich rausgebracht und dann höre ich die. Also kannst du deine eigenen Sachen überhaupt hören?
Ja, kann ich schon, weil ich muss sie ja hören und ich muss sie auch mal singen, was mich freut, weil ich glaube, dass sich viele Leute damit identifizieren können, auch mit meinem Song Loser zum Beispiel, weil ich wurde ja ganz lange in der Schule gemobbt, also ich habe eine sehr, von klein auf irgendwie war, ich wurde mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht richtig bin, so, ich war immer der kleine, nervige, energiegeladene Junge in der Nachbarschaft, der überall rumgerannt ist und alle irgendwie mitnehmen wollte und nicht verstanden hat, warum mal Leute nicht mit ihm sein wollen. Und das war schwierig und dann hat das sich aber auch so bis zur Gymi-Phase durchgezogen, weil Leute haben Fußball gespielt und ich habe halt Klavier gespielt in der Pause und dann war das immer so ein schwieriges Thema zu sagen, irgendwie damit umzugehen früher. Und ich glaube, dass zum Beispiel so ein Song ja, viele, die das auch erleben in Schulen, halt ja positive Sachen mitgeben können und sagen können, ey, es ist scheißegal, ihr seid coole Leute. Und ich meine, ich hätte mir nie erträumen können, dass ich jetzt irgendwie diese ganzen Möglichkeiten habe, hier so irgendwie jetzt Kivo nächste Woche zu spielen. Unfassbar krass.
Naja, und es geht ja immer weiter. Du bist ja gerade am Anfang und du spielst ja schon so krass, an Orten, wo man sagen muss, wow, wo spielst du denn? Das ist ja schon... Ist ja schon heftig. Also es ist ja schon viel, wo du jetzt auch gespielt hast. Du warst beim Preis für Popkultur und hast da gespielt. Und ich habe den Auftritt gesehen und es war wunderschön, auch mit dem Licht. Und du hast, glaube ich, Junge im Mond gesungen. Mhm. Und ich meine, das war schon auch das perfekte Setting dafür im Planetarium, oder?
Das
war
crazy, ja. Also ich,
das wirst du doch nicht vergessen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das fand ich so krass. Ich bin ja auch beim Soundcheck reingekommen in die Kuppel. Und das ist so krass, weil ist man da und da war noch nichts projiziert, es war einfach weiß und ich dachte mir so, boah, krass, wie groß ist bitte diese Kuppel und ich habe mir einfach nur inständig gewünscht, diesen ganzen Tag, bitte macht so einen Mond projiziert hier hin oder irgendwie so einen Sternenhimmel.
Ja, und das haben sie gemacht.
Ja, und sie haben es gemacht und ich bin rausgekommen und ich guck so nach oben, oh mein Gott, wie cool ist das und es gibt einem so viel mit und das sind so krasse Erfahrungen, also ich bin ja völlig geflasht einfach.
Jurastudium ist also ganz weit hinten.
Ja, das ist...
Es ist vorbei.
Das ist vorbei, die Zeit jetzt.
Ja, aber ich wollte nochmal sagen, du hast, apropos vorbei, das ist natürlich jetzt auch vorbei, die Zeit, dass du gemobbt wurdest, weil das wird es jetzt ja nicht mehr geben, weil die Leute zu dir aufschauen und sagen, Mensch, er macht so tolle Musik. Und du hast auch irgendwo mal gesagt, das war dein Antrieb. Denn wir haben ja viele Dinge gemeinsam. Ich wurde auch gemobbt in der Schule. Ich kenne das aufgrund meines Aussehens. Und wenn man dann begreift, dass man wirklich gar nicht auf sein Aussehen reduziert werden muss und gehänselt werden muss und eigentlich gut genug ist mit dem, was man macht, hat es deiner Musik nochmal so einen Push gegeben oder hat es deinen Texten nochmal so einen Push gegeben, als du gemerkt hast, nee, das, was ich mache, ist ja richtig, weil ich bin jetzt nach Hamburg gezogen, ich mache Musik, ich mache eigentlich, ich lebe meinen Traum.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, ich hab da eigentlich schon immer von, eigentlich war mir das eher immer egal, was Leute über meine Texte gehalten haben. Ich meine, auch meine Eltern, mein Vater ist ja auch Musiker gewesen, also macht auch immer noch, also lebt auch sehr für die Musik so. Und teilweise dann Texte und ja, dann war, wenn man dann jünger war, was ist denn das für ein Text? Das war mir aber immer kackegal, weil ich habe dann im Endeffekt dann auch gemerkt, okay, wie gerade das Thema so Texte komisch finden danach, was ich dann vielleicht nicht mehr so cool finde. Aber das war für mich immer nie so das Problem, dass es mir irgendwie schwer gefallen ist oder dass ich dachte, boah, nee, komisch jetzt irgendwie oder ich krieg da irgendwie Gegenwind. Das war für mich nie so ein Problem. Also ich habe das immer sehr genossen, das aufzuschreiben und wollte auch immer den nächsten Song schreiben und den noch irgendwie anders gestalten als den letzten. Und auch wenn man vielleicht Themen nochmal öfter wiederholt und auspackt, dann ist man das trotzdem immer irgendwie so, okay, man will, wie kann man das jetzt anders machen? Und man ist sehr viel am Nachdenken und deswegen liebe ich auch gerade dieses so, es ist alles anders so. Das Baumgart-Projekt ist nicht eine Soundwelt und man wird jetzt den nächsten Song hören, sondern es ist alles anders. Und
es ist alles möglich.
Alles ist möglich.
Vielleicht singst du mal auf Englisch?
I would love to.
Aber das wäre doch auch mal was. Also, und ich wollte dich nämlich fragen, ob dieser Antrieb, den man hat, ist auch sich ein Stück weit selbst zu beweisen, dass man das kann. Also ich habe tatsächlich auch mal angefangen, ein Magazin zu machen, weil ich mir selber beweisen wollte, ich brauche kein Journalismusstudium, um das zu tun. Also ich habe keinen Journalismus studiert, ich wurde überall abgelehnt, ich habe mein Abitur sehr spät gemacht und trotzdem mache ich ein Magazin. Und das war eigentlich, die negativen Erfahrungen waren eigentlich der Auslöser für meinen positiven Outcome. Und jetzt ist meine Frage an dich, brauchst du auch ein bisschen negativen Input, damit ein positiver Outcome kommt? Weil ich glaube, deswegen bist du ja auch so dran geblieben an der Musik oder deswegen verarbeitest du es ja auf eine Art und bringst es raus. Mhm.
Ja, voll. Also ich glaube, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Selbstbewusstsein bekommen habe dadurch. Also so eigenes Gefühl, eigene Intuition, auf mich selber zu vertrauen und nicht auf andere. Ich glaube, diese schlechten Ergebnisse haben dazu geführt, dass ich diesen positiven Reaktion zu haben, geil, es ist scheißegal, ich mache einfach das genauso weiter. Und ey, ich glaube, der Regen gehört genauso zur Sonne auch dazu. So, also man braucht auch mal ein bisschen Regen und die, um, weiß ich nicht, mal wieder auch sich abzukühlen so von irgendwas. So. Und manchmal ist zu hohes Fliegen und zu wow, 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 glaube ich, auch zu krass. Also, keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht so krass sagen, aber ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, dass es sehr wichtig ist, dass man auf dem Boden bleiben muss, auch in gewissen Punkten so. Und
aber du hast ja jetzt schon ein paar Erfolge gefeiert. Hast du dann nicht Angst, dass du mal abhebst oder kommt dann deine Familie und sagt, nee, also ich hatte mal hier jemanden, der hat gesagt, ich weiß gar nicht, wer war das? Ich glaube, es war sogar Sascha. Der hat zu mir gesagt, weißt du, dann kommt meine Frau und drückt mir den Müll in die Hand und den muss ich dann rausbringen. So, Ende. Ne?
Ja, das ist super so. Genau so muss also, das auch sein. Oder
du machst es auch, du bringst deinen Müll selber raus, du putzt deine Wohnung selber. Das ist also noch nicht von der Haushälterin.
Nee, nee. Das ist noch nicht, nee. Nee, auf jeden Fall. Also ich wohne ja auch alleine. Ich habe, ich mache das alles quasi selber. Und ich habe letztens, saß ich im Zug, überfüllten ICE. Und ich bin dann auch jemand, der hat dann einfach nur so eine Tasche dabei für die nächsten 3 Tage und dann wird sich unter dem Gepäckding hingelegt, weil alles andere ist voll. Und also das, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen, ob das irgendwann so passiert. Ich meine, ich glaube, ich kann mich auch in niemanden hineinversetzen, der vielleicht so erfolgreich ist und wie sich das anfühlt, das kann ich ja nicht sagen jetzt so. Ich bin ja jetzt kein Promi oder kein Weltstar gerade. Und ich glaube schon, dass es auch bestimmt Erlebnisse sind, die schwer sind oder damit umzugehen, glaube ich, ist auch schwer, weil man hört das ja immer wieder so.
Wenn man überall auf der Straße erkannt wird zum Beispiel,
ja,
das kann auch schwierig sein irgendwann.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, man hört das ja immer, dass viele Leute damit Probleme haben. Ich glaube, ich würde es lieben, weil ich würde es lieben. Aber ey, das ist alles Spekulation so. Das sind immer noch so Träume, so die man irgendwie hat auch so, ne?
Wir sprechen uns dann in einem Jahr, weil ich bin wirklich überzeugt davon. Ich sag's wirklich ganz offen, dass da noch viel von dir kommen wird, dass wir dich noch ganz viel sehen werden und dass du einfach, ich glaube, dadurch, dass deine Musik wirklich unterschiedlich ist und nicht ein Genre ist, wo man sagt, nee, also Hip-Hop höre ich halt nicht. So, deswegen wirst du viele erreichen. Und ich bin zum Beispiel so, ich höre eigentlich kein Indie. Und ich mag eigentlich Indie nicht. Aber ich höre deine Musik zum Beispiel auch gerne. Oh. Und das muss man auch mal festhalten, weil es einen anspricht, weil die Texte einen ansprechen und weil man damit resonieren kann, weil man sagt, okay, das kenne ich irgendwoher. Deswegen sage ich ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Nicht nur, dass wir gemobbt wurden, sondern auch Freddie Mercury mögen.
Oh, I love Freddie so much!
Ja, du weißt gar nicht. Ich meine erste Jeansjacke, ne? Ich war auch der Weirdo. Meine erste Jeansjacke, als ich 14 war, hatte ich einen Aufnäher von Queen und von Freddie. Und alle haben aber Boybands gehört in der Zeit. Also ich bin ja ein bisschen älter als du, ungefähr 28 Jahre. Aber damals haben alle wirklich Boybands gehört und ich war so mit Freddie Mercury und Queen, weißt du, und keiner alle haben gesagt, was ist das? Und man denkt sich so, hä? Und das wollte ich dich eigentlich auch fragen. Hörst du zur Inspiration auch Musik, die älter ist als du selber?
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also ich höre sehr, sehr viel. Ich habe letztens Aretha Franklin gehört. Und dann Daydreaming, das fand ich richtig. Und es gibt immer irgendwie Musik aus vergangener Zeit, wo ich mir denke, wow, wie krass ist bitte Musik. Und es gibt so viel Musik schon, also manchmal weiß man gar nicht, was es alles gibt. Und ich finde, was mich...
Und die berührt einen sofort, oder?
Ja, voll.
Ja. Und das geht sofort, man denkt so, ich habe den Song schon sehr oft gehört, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.
Oh. Ja. Ain't no mountain high enough.
Genau, ich kann die nicht so gut singen wie du. Aber weißt du die Geschichte dazu? Kennst du die? Tammy Terrell und Marvin Gaye waren ineinander verliebt, aber die Eltern wollten das nicht. Es war eine verbotene Liebe. Und wenn du das Video siehst, es gibt ein Video, wo sie das singen und sich dabei anschauen, du siehst wirklich, wie sie sich abgöttisch lieben. Aber ihre Liebe eben nicht leben können. Das siehst du in diesem Video und ich muss da jedes Mal heulen. Weil wenn du dann auch hörst, ain't no mountain high enough. Ja. Ne? Und wenn sie dann sagen, Und sie singen es wirklich echt. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist auch bei deinen Texten so. Es fühlt sich echt an. Es ist wirklich gefühlt.
Ja, ich finde das schlimm. Also, ich weiß nicht. Also, das ist halt ein schwieriges Thema immer noch. Sehr viele Leute sind, haben irgendwie Angst vor Diversität und so. Also, es ist wirklich schlimm zu sehen. Und ich finde, das hat mittlerweile sollte jeder wissen, dass das eigentlich, dass es dazugehört und dass es normal ist und dass jeder den lieben soll und den er will. So, also es gehört einfach zum Leben dazu. Und das muss so sein, weil Liebe jemandem Menschen hat nichts mit irgendwelchen Äußerlichkeiten zu tun oder.
Und auch manchmal nicht mit dem Geschlecht.
Nee, genau. Also so, ne? Es ist scheißegal. Jeder soll den lieben, der will. Und jeder soll das machen, was er für richtig hält. Und ich küsse auch Typen, wenn ich mal im Club bin und gehe in die Daddy's Bar und mal kriegt man blöde Blicke ab und ich denke mir immer so, boah Leute, ey, kommt jetzt, chillt doch mal euer Leben, was ist denn los hier?
Ja.
Mann.
Wenn man die Person mag, dann mag man die Person, habe ich festgestellt. Also das kam natürlich auch erst mit dem Alter, aber du bist schon früher mit dieser Erkenntnis, also herzlichen Glückwunsch. Wenn man eine Person mag, dann mag man sie.
Ja, oder auch so, ich habe mir auch früher zum Beispiel mal, das fanden alle total weird, aber wir hatten mal so ein 70er-Motto in der Grundschule. Und dann gab es verschiedene Sachen, dann wurde Essen gekocht und es gab einen Laufsteg, um so Kleidung aus der Zeit zu nehmen. Und ich habe mir ein Kleid angezogen und High Heels und bin dann da so durch die Schule gestarrt. Und alle fanden es weird.
Und dann warst du natürlich der Weirdo wieder.
Ja, und ich war der Kleine und da war ich auch der kleine dicke Junge und ich habe mir ein Kleid angezogen und bin da durchgegangen. Weil ich es einfach cool fand, mich zu verkleiden auch und das auch vielleicht gar nicht so. Aber alleine das, dass das nicht in deren Bild gepasst hat, war dann auch so, wow, fuck, was ist denn hier los? So, also, naja.
Deswegen musst du mit deinen Liedern noch weiter Aufklärung betreiben, dass das alles gut ist,
ja,
was man macht. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man bei sich bleibt. Aber hast du nicht mal Angst, dass es irgendwann nicht mehr so ist? Also, dass man sagt, okay, jetzt sagt die Plattenfirma, ich muss neue Songs rausbringen. Dann kommt ja auch der Druck dazu. Hast du diesen Druck überhaupt mal jemals verspürt? Weil es klingt auch so ein bisschen leicht. So, ich habe es jetzt einfach gemacht und jetzt ist es da und es fällt mir auch leicht.
Ja, ich finde es, es fällt mir auch leicht, muss ich sagen, weil ich liebe Musik. So, es gab für mich nichts anderes irgendwie im Leben. Es war für mich das.
Also kein Druck so nach dem Motto, jetzt muss aber nochmal eine Single und jetzt muss nochmal.
Nee, ich lieb's ja, meine Musik rauszuhauen, so den Leuten die zu zeigen und mitzugeben und zu gucken, wer das cool findet und so. Und einfach meine Musik, weil ich glaube. Ja, ich liebe es eigentlich, was soll ich denn sagen? Also, ich bin für die Musik hier so. Ja. Und für das Leben und für die Leute und ich, ja, und dafür lebe ich. Das ist einfach mein Ding.
Und ich finde das toll, dass du es gefunden hast, weil manchmal ist es so, manchmal weiß man gar nicht, ist es das, was ich mache? Ich kenne so viele Menschen, die sitzen irgendwo im Büro und die sagen dann, ist es überhaupt das, was ich gerne machen möchte? Ja. Und die meisten machen es gar nicht. Mhm. So, und ich glaube, dann verliert man auch viel Zeit.
Aber das wollte ich noch nie. Ich fand es schon immer ätzend, in der Schule zu sitzen und ich habe immer so am Tisch gesessen, so war mit den Händen so geklopft und so, weil immer musste Energie aus mir raus. Es musste immer...
ADHS?
Auch, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich hatte immer zu viel Energie und die musste immer irgendwo hin.
Ja.
Und deswegen, also ich hätte jetzt, da war für mich immer klar, ich kann auf gar keinen Fall irgendwo sitzen und mich nicht bewegen und irgendwas. Ich muss immer irgendwie
in Action sein.
Irgendwie in Action sein, ja.
Ja. Deswegen ist es, also ADHS wird ja dann immer schnell gesagt, weil man dann so zappelt und so weiter, aber es wurde dir noch nicht diagnostiziert.
Doch, tatsächlich schon, ja.
Ah. Ja, dann, du weißt, ich habe es neulich gelesen, ADHS als Superkraft, weil es nämlich kreative Gehirnzellen in Gang bringt, weil man so viel in Bewegung ist. Glaubst du? Es ist,
ja, auf jeden Fall. Also, ich habe da mit Max Giesinger tatsächlich auch drüber geredet.
Ach, dann lass uns das teilen. Was hat er gesagt? Er hat es auch?
Nee, er meinte, so manchmal hat er so ein bisschen ADHS, wenn er auf der Bühne ist. Und so muss das auch so rauslassen. Ich konnte das voll verstehen und dann fängt man an, noch so ein bisschen Quatsch zu machen, so, weil teilweise so in so Momenten ist es so, wenn man so lange warten muss oder so, und dann lässt man sich ganz schnell auch von so anderen Sachen, okay, wo ist
Schmetterling?
Irgendwas passiert und dann sucht man so schnell irgendwie wieder so dieses neue Erlebnis oder so. Und ich glaube, das ist auch, ja, dass man auch dieses ADHS gut für sich nutzen kann, um da Energie rauszuholen. Und man macht es ja auch gar nicht so aktiv. Also ich mache es gar nicht aktiv. So.
Es ist einfach ein natürlicher Prozess.
Ja, ist einfach
da, ja. Ja, ich kenne das. Also ich weiß auch nicht, ich habe mal eine Lesung moderiert mit Angelina Burger. Die hat Kirmes im Kopf geschrieben. Mhm. Das ist ein Buch über ADHS. Und ich hatte mich wirklich sehr gut vorbereitet auf diese ganze Sache. Mit Moderation, Buch gelesen, dies, das. Und wir treffen uns, reden 3 Minuten und auf einmal sagt sie so zu mir, ah, du bist auch eine von uns. Und ich war so, was? Und sie so, ja, du hast ganz bestimmt welches, weil ich bin genauso, hast wie du sagst. Weiß ich nicht, bin ja schon so alt, hab's, glaube ich, immer schön gecovert. Mhm. Aber ich kenne dieses, man ist irgendwo und man sieht 1000 Sachen und es regt die Leute dann manchmal auf um mich herum, weil ich dann sage, ich springe dann auch so gedanklich. Mhm. Kennst du das?
Dass ja,
man,
voll.
Man erzählt sich was und dann so, ah, da ist ein Schmetterling. Ah, da ist das. Mhm. Und so, und man kriegt so viel mit dann auch.
Ja, voll. Also ich glaube, man sucht so ein bisschen das, das auch dann.
Im Außen, ne?
Ja, generell alles. Und man ist so. Und dann sind so Gespräche irgendwie, oder man sitzt mit Leuten am Tisch und dann sind so Gespräche. Und dann hört man so kurz sich zu, oder man kann dem auch nicht folgen dann irgendwann mehr, weil man so, oh Mann, und dann, das ist so schwer. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Gen Z bin und wir immer am Swipen sind, so. Also
das Smartphone seid, ja, das ist ganz klar. Aber, die Aufmerksamkeitsspanne ist geringer. Ja. Dein letztes Buch? Hast du ein Buch gelesen? Dafür braucht man ja Zeit.
Ja, ich habe tatsächlich angefangen zu lesen. Das war mir dann aber ein bisschen zu nah aneinander, weil ich habe das erste Mal in meinem Leben letzten Winter Herr der Ringe geguckt und mich dann irgendwie voll eingenerdet, kurz so für den Winter. Und dann habe ich vom Produzenten Felix Gerlach Bücher geschenkt bekommen, also die nochmal Herr der Ringe-Teile. Und die wollte ich dann anfangen zu lesen, fand es saugeil. Aber da habe ich mir gedacht, boah, es ist so, ich bin jetzt so nah daran und ich will eigentlich die Bücher noch aufbewahren, wenn ich mal unterwegs bin und da so ein bisschen Zeit lassen und mich dann mal wieder in diese, ja, nochmal da reinnerden. Und ich habe zum Geburtstag dieses Jahr von 2 Freunden jeweils ein Buch bekommen, die Schriftsteller sind beide.
Ach,
und
die müssen wir natürlich nennen.
Ja, Hannes Franzke und Robert Hahn. Ich habe lustigerweise, als ich nach Hamburg gekommen bin, bei Hannes Franzke übernachtet und fand es mega, mega cool die Zeit, weil er hat mir einen Space geboten, bei denen durfte kurz so, WG-Übergangsweise nutzen und es war richtig cool und habe da direkt Anschluss auch gefunden hier, was mega cool ist. Und die beiden haben mir Bücher geschenkt und ich habe dann an dem Geburtstag, weil ich da gerade in die Wohnung gezogen bin und noch keine Bilder hatte, gefragt, ob alle irgendwie was zeichnen können, irgendeine Kleinigkeit, so mit Bleistift oder so, und dann haben alle irgendwie was gekritzelt und die beiden haben sich mega viel Zeit genommen und auch Felix, also alle, die irgendwie so kreativ sind, wollten irgendwie was Cooles machen, habe ich so gemerkt. Und den coolsten Spruch, und Robert hatte dann so mich gezeichnet mit so einem Spruch, mit der Aufschrift A young boy waiting for the next big thing to happen. Und das hängt bei mir und ich gucke mir das so an und ich finde so, wow. Das ist irgendwie so cool, also so, und dass sie sich da Gedanken machen, auch die Bücher, die sie mir geschenkt haben, waren so richtig, boah, krass, die haben sich echt darüber Gedanken gemacht, und dieses Gedanken, wenn man so dann in dem Buchthema drin ist, wie viele, wie man da ganz anders drüber nachdenkt, und das habe ich durch Hannes mega kennengelernt, weil das für mich eine ganz neue Welt ist, so Bücher gewesen ist, und jetzt, ja, jetzt ist, finde ich, ja, so mit dem Buch rausgehen mache ich, ich bin noch nicht so weit.
Ja, also ist ja auch okay. Ich glaube, du musst ja auch gerade, du hast die letzte Single gerade am Freitag, glaube ich, veröffentlicht. Ja. Morgen früh heißt sie. Yes. Genau. Und wann gibt es die nächste? Das wollte ich nämlich unbedingt fragen.
Die nächste Single kommt bald. Ich weiß noch nicht. Die heißt Mein Babe, die droppe ich jetzt mal hier, dass es Mein Babe heißt, weil die kommt in circa 6 Wochen. Und,
ja, und geht um mein Babe.
Ja, und zwar um.
Dürfen wir das schon sagen? Ja, natürlich dürfen wir das, oder?
Was denn mit dem Song?
Ja.
Ja, ich sag das jetzt einfach.
Gut.
Ich droppe das jetzt einfach hier.
Ja, okay, dann habe ich.
Genau, mein Babe geht darum, dass quasi eine Person, es ist scheißegal, wer. Aber es gibt eine Person einfach, die einen aus seiner Komfortzone rausholt. Und das mal ja, dass mal die Scham für eine Nacht oder whatever abgelegt wird. Es kann im Bett sein, es kann beim Tanzen sein, es kann whatever. Und das, darum geht es, dass man sich zum Larry machen kann vor einer Person und es in Ordnung ist. Und ja, das ist der Song. Und es ist ein sehr befreiender Song, finde ich. Und ja.
Da können wir uns auch alle drauf, ja, da können wir uns alle drauf freuen. Also ich dachte, vielleicht erlebst du auch nochmal sowas mit Liebeskummer und dann kommen wieder so ein bisschen traurige Songs.
Ja, aber das ist jetzt gerade
nicht so,
gar nicht meine Lebensphase. Ich bin ja nach Hamburg gekommen und ich bin jetzt ein Jahr da. Ich habe so vielen geilen Scheiß erlebt hier in Hamburg, dass ich, ja, ich bin gerade in einer sehr, sehr coolen Lebensphase. Und das, ja... Das muss jetzt raus und die Songs, so, die ich da jetzt gerade so im letzten Jahr geschrieben habe, so, finde ich.
Sind uplifting.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich bin eine Partymaus.
Ja, und deswegen die Leute auch merken. Ja, da musst du auch mal einen Song machen, der so Party ist. Ich wollte noch, eigentlich ist unser Podcast nur 30 Minuten. Mhm. Wir haben schon überzogen, das macht aber nichts.
Yeah.
Ich wollte nämlich zwei Sachen noch fragen.
Yes.
Du hast gesagt irgendwo, dass du hast eine Schwester mit Down-Syndrom,
mhm,
und du hast gesagt, Inclu-Partys, da ist viel mehr Stimmung.
Oh yeah.
Wie kommt das? Und wirst du noch mal eine spielen?
Oh, sehr, sehr gerne. Ich wollte schon mal eine Inclu-Party spielen. Das hat sich dann leider immer nicht ergeben. Ich weiß nicht, warum. Es hat sich immer, also ich habe das schon mal angefragt. In Dortmund gibt es da in Lünen eine Organisation, die haben eine Inclu-Disco.
Mhm.
Und das finde ich richtig cool, dass Dortmund da so hinterher ist. Und ich finde, da sollte immer noch mehr gemacht werden. Da gibt es noch ganz viel. Ich fand es jetzt auch beim Popkulturpreis war auch eine Orga nominiert, die hat sich für Barrierefreiheit auf Konzerten eingesetzt, was für mich ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema ist, weil ich finde es immer so, so schade, dass immer so Bereiche dann für, ja, für Rollstuhlfahrer zum Beispiel geschaffen werden, die dann aber nicht so nah an der Bühne sind. Wieso macht man nicht einfach so einen Bereich, der direkt vor der Bühne ist, wo Leute auch, die vielleicht nicht so weit nach vorne kommen, mal nach vorne sein dürfen und dahinter den Bereich, wo die Leute stehen können, so. Und das ist, finde ich, ein mega, mega wichtiger Aspekt, wo man mehr für machen muss. Und jetzt nochmal auf dieses Freiheits-Inclu-Party, alle sind am Start um 16 Uhr. Ey, jeder sollte sich davon eine Scheibe abschminken. Es gibt einfach, das ist alles egal. We can dance and we can party.
Und das ist das, was du in einem neuen Song, der dann demnächst kommt, ne, ohne Scham, einfach drauf lostanzen, auch wenn es 15 Uhr ist.
Ja, genau.
Ne? Und
überall.
Und sich einfach auch zum Larry machen und vielleicht tanzen, auch wenn man gar nicht so gut tanzen kann. Und diese Menschen haben das so. Deswegen, ich muss sagen, ich liebe Menschen mit Down-Syndrom deswegen, weil ich das Gefühl habe, sie sind unfassbar ehrlich. Entweder mögen sie dich oder sie mögen dich nicht. Und ich hatte ja auf meinem Magazin auch schon mal einen Jungen mit Down-Syndrom, wo alle gesagt haben, kannst du nicht aufs Cover machen. Und ich dachte, warum nicht?
Nein, es muss.
Der muss
auf jeden Fall, natürlich.
Der ist super süß.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und dann denke ich immer so, warum sind diese Menschen immer noch so? Und warum ist es nicht einfach ein Teil unserer Gesellschaft, ohne dass wir groß drüber reden? Also, dass sie besonders sind und dass sie, also sie haben auch eine Superpower. Oder?
Auf jeden Fall. Meine Schwester hat die größte Superpower. Ich hätte gerne so diese Superpower, die meine Schwester hat, weil sie es immer schafft. Und es ist wirklich, ich kann in jeder Situation zu ihr kommen. Und man wird immer mit offenen Armen empfangen. Und ich weiß nicht warum, aber die Menschen sind so empathisch, also so Wahnsinn. Also wenn man traurig ist, kommen die, ey, alles gut, direkt zu allem.
Sie fühlen viel
genau,
mehr, oder?
Ich finde es unfassbar krass. Also viel, viel mehr und sind viel, viel aufmerksamer. Und ich habe das auch schon mal in einem Interview gesagt. Teilweise haben die sogar mehr Struktur als andere. Also wenn ich und meine Schwester unser Geschirr nicht einfach nur in die Geschirrspüle reingeschmissen haben, dann hat sie das in die Spülmaschine geräumt, wo es hingehört. So.
Ja, und das ist siehst du?
So, und also da, wo es hin sollte. So. Und wir waren einfach so, ja, oder lass uns stehen. Und sie hat direkt alles immer weggeräumt und so. Und das sind so Sachen, also da muss echt wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit drauf gerichtet werden auf das Thema und immer mehr für gekämpft werden, dass es immer mehr normalisiert wird.
Und dass es irgendwie selbstverständlich ist, dass diese Menschen da sind, auf Konzerte kommen und dass sie nicht eine Sonderbehandlung erfahren, sondern einfach Teil des Ganzen sind.
Ja.
Wir haben uns damit übrigens auch hier beschäftigt. Ich bin ja Teilzeit bei OH Music und wir haben gesagt, wir hatten eine Kritik letztes Jahr von einem Rollstuhlfahrer und da haben wir dann überlegt, ja, er hat recht. Also warum die Rampe zum Merch erst aufbauen, wenn er da ist? Warum ist sie nicht selbstverständlich da?
Ja, genau.
Er hat auch gesagt, ich möchte dann nicht so herausgehoben werden und deswegen haben wir uns überlegt, die Rampe muss eigentlich dauerhaft da sein, damit er erst gar nicht in die Verlegenheit kommt zu fragen. Aber darüber machen wir uns, weil wir das nicht nachfühlen können, dann leider auch keine Gedanken. Und ich wünsche mir auch, dass Menschen sich viel mehr Gedanken darüber machen, was können wir damit tun, diese Menschen so zu inkludieren, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich gesehen fühlen und dass es normal ist.
Mhm. Und auch ein ganz wichtiges Thema, was ich nämlich jetzt, was mir gerade da einfällt, Blinde, ne?
Ja, ich sehen viel mehr als wir.
Ja, nee, voll. Aber was ich sehr, sehr krass und deswegen an alle euch da draußen, das kann ich mal mitgeben, weil mir hat mal ein Blinder, den ich in der S-Bahn, wo ich dachte, er setzt sich außersehen neben den Sitz und dem habe ich einfach aus Instinkt, um ihm zu helfen, wollte ich ihn anfassen und dann, also so am Arm und ihm dahin leiten. Und der war so, lassen Sie mich los, ich will das nicht. Und das ist so auch so, manchmal ist man zu hilfsbereit und die Leute finden es dann komisch, wenn man natürlich dann so hilft. Und das ist, kann ich an alle appellen, weil er meinte, dass es sehr viele machen, fasst nicht einfach irgendwelche Menschen an, die wohl denkt, oh, die könnten das jetzt gerade gebrauchen, weil die verunsichert das total, dass man ihnen helfen möchte in dem Moment, weil genau, das war ein sehr, sehr krasses Learning für mich. Für mich war es mega selbstverständlich, ich wollte was Gutes machen in dem Moment und das fand ich so krass. Krass, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
Ja, weil man denkt aus so einer Hilfsposition, aber dann machst du sie quasi ein bisschen mündig. Also sie haben dann nicht das Gefühl, sie sind eigenständig. So,
nee, ich glaube, dass es einfach auch scary ist. Man weiß nicht, wer das ist so. Man weiß es nicht so.
Und dann kommst du mit deinem Arm.
Genau, ja, dann komme ich und bin so, ey, kannst dich hier hinsetzen und so, hey, lassen Sie mich in Ruhe. Und man so, aber voll krasses Learning. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr das nicht macht, ja.
Deswegen fasst man ja auch nicht einfach einen Rollstuhl an und schiebt den.
Genau,
also, same. Das macht man auch nicht.
Genau, same, ja.
Also finde ich wichtig. Gut, wir haben überzogen, aber jetzt noch eine Sache, die ist mir sehr wichtig. Also erstens, dass man sich bei dir meldet für eine In-Club-Party.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man dich engagiert. Das Zweite, du bist jetzt schon ein Jahr in Hamburg.
Mhm.
Ich frage immer alle, hast du einen Tipp hier, wo gehst du hin, was machst du gerne? Ich hatte, wie gesagt, schon den Chinesen am Hauptbahnhof zum Beispiel von jemandem. Ja. Dann hatte ich die Duckdalben, das ist da, wo sich die ganzen Matrosen treffen. Ich hatte natürlich auch schon Planten und Blumen, einfach weil es ein schöner Park ist. Und jetzt kommst du und sagst, also ich hatte so ein krasses Erlebnis oder es ist so ein schöner Ort, da solltet ihr alle mal hin.
Es ist vielleicht ein bisschen basic, aber Außenalster und joggen gehen.
Ach, du joggst?
Ja.
Wow.
Ja, weil ich aufgehört habe zu rauchen und Hab jetzt angefangen zu joggen und das war, ich habe es geschafft, eine Runde Außenalster zu laufen. Leute, es ist wirklich...
Kann man mit dir noch eine Laufgruppe machen?
Ja, auch. Ey, ich wollte das auch mal starten, hat sich leider niemand gemeldet. Aber
Ich, das Problem ist, wenn ich mit dir mitlaufen würde, ich würde nicht die Hälfte schaffen.
Ah, ich bin auch noch nicht. Ich bin ganz am Anfang. Da musst
wie
du
schnell
mich erst mal,
läufst du denn?
Boah, wie schnell? Ich habe die Außenalster-Runde 50 Minuten.
Ah, okay.
Also es ist schon so ganz am Anfang und man hat nochmal so eine Gehpause oder so. Aber man läuft sich da ein, aber das fand ich sehr, sehr schön. Auch eine Außenalster mal joggen gehen. Und sonst Party machen, Reeperbahn, so, ne? Und also.
Wo am liebsten?
Thai-Oase.
Alles klar, weil man da schön singen kann. Ja. Bist du dann dauerhaft auf der Bühne?
Nee, das ich war tatsächlich erst einmal hatte ich die Chance zu singen, weil es wollen ja dann auch immer alle singen. Aber es war so cool. Aber da gehe ich sehr gerne hin, weil das ist wieder so dieses befreiende Gefühl, was ich so liebe bei allen. Es ist dann da auch scheißegal, die Leute singen einfach und es ist so schön. Und da ist Musik. So.
Ja, da ist Musik, da gehst du hin.
Da gehe ich hin.
Ja, also ich kann dir noch empfehlen die Washington Bar. Eine Bernhard-Nocht-Straße, eine der ältesten, ich will nicht sagen, so ein bisschen im Stil von früher Kneipe.
Geil.
Da war Hans Albers ist da früher hingegangen. Und diese Kneipe wird aber von jungen Menschen gemacht.
Cool.
Und es hat so einen Flair noch. Das ist nicht so schickimicki. Es ist einfach noch so, weißt du, der Holz, alles noch Holzstühle, Tresen. Es ist noch so alt. Und es gibt die besten Drinks. Und ich war schon in vielen Lokalitäten, wo es so tolle Longdrinks gibt, aber da ist es am besten. Geil. Da gehst du
Washington.
Hin. Washington Bar. Da kann man auch schunkeln und tanzen, aber nicht live. Aber ich glaube, da ist auch, da ist ein Ort, wo jeder so ist, wie er ist.
Geil.
Ja, und solche Orte brauchen wir mehr.
Ja, voll.
Wo gehst du gern essen?
Boah, ich gehe gar nicht so viel essen. Also so jetzt irgendwie raus. Ich bin ja dadurch, dass ich auch immer viel unterwegs bin, immer sehr viel zwischen Berlin und Hamburg, hole ich mir dann mal so schnell was auf die Hand. Oder wenn ich dann mal zu Hause bin, dann koche ich immer
Nudeln mit
Pesto. Ja, Pesto. Nudeln mit Pesto. Klassiker.
Nudeln mit Pesto, okay. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir sehr sicher, wir sprechen uns in einem Jahr wieder. Mhm. Dann muss ich wahrscheinlich dein Management fragen, ob du überhaupt Zeit hast. Und du sagst dann, nein, also ich gehe nur ins ZDF oder...
Ach, keine Ahnung.
Nein, aber...
Mal schauen, was
geht. Dir.
Ja, es wäre natürlich voll geil. Also ich würde mich freuen, wenn die Wege da so hingehen. Ja,
ja.
Ich bin gespannt, was so passiert.
Wann können wir dich in Hamburg sehen? Sag es nochmal gern.
Beim Knus, beim Indiversity. Ich weiß gerade nicht, den ich...
Ach, wir schreiben das auf für alle.
Ja,
sehr also, gut. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Danke fürs Zuhören. Du fandest diese Folge spannend, hast Vorschläge für einen Podcast-Gast oder möchtest selber einmal hier bei mir sein? Dann schreib mir unter nussin@elbblickmagazin.de. Außerdem freue ich mich über jede Bewertung auf Spotify und Co. Übrigens, im Juli kommt der Elbblick Sommerguide heraus und liegt kostenfrei in über 150 Auslagestellen bereit zum Mitnehmen. Du findest ihn außerdem im August bei der Veranstaltungsreihe Draußen im Grünen in Planten und Blumen an der Abendkasse.